ARD Sounds.
Es ist die Super Bowl Halftime Show im Februar 2026. Mehr als 120 Millionen Menschen sehen live zu. Auf der Bühne der 2025 meistgestreamte Künstler der Welt, Bad Bunny. Unglaublich gute Stimmung, lateinamerikanische Vibes, es klingt nach Freiheit, nach Party, nach Lebensfreude. Doch hinter seinen Songs versteckt Bad Bunny eine düstere Wahrheit. Eine Wahrheit, die viele Zuschauer gar nicht kennen. Sie erzählt von einer Insel, deren Vergangenheit hart zu verdauen ist. Und auch deshalb so wichtig, dass wir darüber reden, über die dunkle Geschichte von Puerto Rico. Freundinnen und Freunde des Wissens, bevor ich darauf eingehe, warum ich mich auf dieses Thema und über eure Abstimmung besonders gefreut habe, muss ich als allererstes mal eine Frage beantworten. Jetzt hier ganz am Anfang, die unglaublich oft letzte Woche kam. Zum Beispiel von Jana, Joni, Lorenz oder auch von Pixel124. Johnny, warum ist das Intro plötzlich anders und nicht mehr nur ARD? Ist hier irgendwas Verrücktes los? Was passiert mit den Podcasts? Und an der Stelle keine Sorge. Mit diesem und auch mit Zoes Podcast passiert ja nichts. Alles bleibt beim Alten. Die ARD hat einfach nur ihre Audiothek in ARD Sounds umbenannt. Deswegen das neue Intro. Sonst bleibt alles gleich. Und damit zurück zu meiner Vorfreude auf diese Folge, weil wir haben in diesem Podcast ja schon einige Länder vorgestellt. Japan, die Schweiz, das Osmanische Reich als Vorläufer der Türkei, die USA, sehr viele sehr bekannte, wichtige Staaten. Aber genauso wichtig sind die Länder, die nicht jeder auf dem Schirm hat. Auch sie haben es verdient, eine Stimme zu bekommen. Vor allem, weil es das ein oder andere gibt, das keine wirklich leichte Vergangenheit hat. So werden wir heute über Puerto Rico sprechen. Das ist die viertgrößte Karibikinsel. Wir werden klären, wie sie einst besiedelt wird, wie die ersten Menschen dann knapp 1000 Jahre hauptsächlich in Frieden leben und dann drei düstere Dinge passieren, die das Land bis heute prägen. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Die Welt der Taino. Wann genau diese Folge hier startet, können wir heute nicht genau sagen. Wir wissen nur, dass sich irgendwann, irgendwo im heutigen Venezuela Menschen dazu entschieden haben, eine neue Heimat zu entdecken. In kleineren Gruppen und mit einfachen Holzbooten machen sie sich damals auf den Weg und erreichen nach teils ziemlich heftigen Überfahrten die Inselwelt der Karibik. Und stellt euch das mal ganz kurz an der Stelle vor, wie krass muss sich das angefühlt haben. Da bist du wochenlang auf dem Meer unterwegs und dann ist da auf einmal vor dir diese paradiesische, unberührte Karibikwelt. Also ganz schön krass und die ist ja ziemlich groß. Über 7000 Inseln. Na klar, auch ganz viele ziemlich kleine dabei, aber auch einige mit Masse. Die viertgrößte, wie eben erwähnt, nennen wir heute Puerto Rico. Und auch da legen diese frühen Menschen mit ihren Booten damals an. Archäologische Funde zeigen heute, dass spätestens im Jahr 400 nach Christus die Insel dauerhaft bewohnt wird. Und zwar von den Taino. Sie leben in kleinen Dörfern, die sich Yucayeques nennen. Angeführt jeweils werden sie von einem Häuptling und die Taino sind ganz schön fortschrittlich für ihre Zeit. Sie bauen beispielsweise Nahrung auf kleinen Feldern an, die sie leicht erhöht konstruieren, damit überschüssiges Regenwasser besser ablaufen kann. Auf den Feldern wachsen dann vor allem Yucca und Maniok, eine Wurzelpflanze, aus der sie Brot herstellen. Aber auch Bohnen, Mais oder Süßkartoffeln. Und ebenfalls spielt das Meer für sie eine große Rolle. Nicht nur zum Fischen und Muscheln sammeln, sondern auch für Handel und Kommunikation. Regelmäßig fahren sie mit kleinen Kanus zu anderen Inseln. Gemeinschaft zählt als sehr wichtiges Gut für die Taino. Sie leben die allermeiste Zeit sehr, sehr friedlich und passend dazu erfinden sie die wahrscheinlich friedlichste und entspannendste Sache der Welt, und zwar die Hängematte. Kein Witz, eine ursprüngliche Erfindung der Taino. Es scheint also alles sehr, sehr friedlich, bis, ja, ich weiß, das sage ich häufig in diesem Podcast, aber ja, bis sich ihre Welt eines Morgens dramatisch verändern soll. Wir schreiben das Jahr 1493. Aufruhr in einem Lager der Taino. Jemand von ihnen hat von unglaublich großen Schiffen mit gewaltigen Segeln berichtet. Viele laufen direkt zum Strand und treffen dort auf ihn. Christoph Kolumbus. Es ist seine zweite Reise durch die Karibik. Erneut ist er auf der Suche nach vielversprechendem Land und diese Insel hier scheint perfekt für ihn. Sie ist groß, fruchtbar und die Einwohner wirken freundlich. Kolumbus weiß, er kann hier jetzt ohne viel Diplomatie, ohne viel Gegenwehr die Insel einfach für sich beanspruchen, für Spanien. Die Taino verstehen höchstwahrscheinlich gar nicht, was da gerade passiert, doch sie werden die Konsequenzen leider schon bald und auch sehr, sehr hart zu spüren bekommen. Kapitel 2 Dunkle Geschichte Teil 1 Spanien. Sofort benennt Kolumbus die Insel in San Juan Bautista nach einer biblischen Figur. Doch mit biblischem Verhalten hat das, was die Spanier danach tun, gar nichts zu tun. Nichts mit Nächstenliebe, denn schon kurze Zeit nach der ersten Ankunft etablieren sie ein dunkles System. Offiziell versprechen sie den Taino Schutz vor den bösen Menschen, die kommen werden, um der Insel alles zu nehmen. Im Gegenzug sollen sie einfach nur für die Spanier arbeiten. Das Ganze nennt man die Encomienda-Systeme. Also die Taino müssen für ihre neuen Herrscher schuften, zum Beispiel Gold aus Flüssen sammeln oder Felder bewirtschaften, damit die spanischen Siedler genug zu essen haben. Und dann wird, bevor das restliche Essen an die Taino geht, auch noch ein großer Teil davon zurück nach Europa verschifft. Ihr merkt schon, das ist kein Schutz vor bösen Menschen, die kommen werden, weil die sind ja längst da. Das ist Zwangsarbeit und diese bauen die Spanier mit jedem Jahr weiter aus. Es entstehen rein europäische Siedlungen. Teils werden die der Taino dafür sogar zerstört. Der Goldabbau wird massiv ausgeweitet. Nicht mehr nur in Flüssen, jetzt wird auch angefangen, in Minen nach dem wertvollen Edelmetall zu suchen. Ein wahrer spanischer Goldrausch entsteht, so extrem, dass die Taino zu so viel Arbeit gezwungen werden, dass sie nicht mehr dazu kommen, ihre eigenen Felder zu pflegen. Nahrung wird in vielen Dörfern also knapp, die ersten Taino sterben an Hunger und das ist leider nicht die einzige Gefahr, denn die Spanier haben noch etwas anderes extrem Gefährliches aus Europa mitgebracht. Etwas, das fast unbemerkt durch die Taino schleicht, einen nach dem anderen das Leben kostet. Krankheiten. Krankheiten, die es auf der Insel vorher nicht gab. Pocken, Masern, die Grippe und auch andere Infektionen verbreiten sich so schnell unter der indigenen Bevölkerung, einfach weil ihr Immunsystem keinerlei Schutz gegen die unbekannten Erreger hat. Berichte aus dieser Zeit schildern, dass die meisten Einheimischen, die nicht durch Krankheiten sterben, so lange von den Spaniern zur Arbeit gezwungen werden, bis das dann ihr Ende ist. Im Jahr 1511, also knapp 18 Jahre nach der Ankunft von Christoph Kolumbus, kommt es dann zum Aufstand. Wütende Taino stellen sich den Spaniern entgegen. Es reicht ihnen. Genug der Unterdrückung. Schutz wurde versprochen. Fürchterliche Zustände haben sie bekommen. Also kommt es zu Kämpfen. Unter anderem zerstören Krieger der Taino spanische Anwesen. Die Spanier wiederum schildern das Ganze nach Hause, quasi zum spanischen Königreich. Und das wiederum reagiert, denn die Insel ist wirtschaftlich und strategisch sehr, sehr wichtig für sie. Sie dürfen sie nicht verlieren in ihren Augen. Also werden hochbewaffnete Truppen entsandt und gegen diese haben die Taino dann keinerlei Chance. Nicht nur schlagen sie die Aufstände blutig nieder, sie beginnen sogar damit, ganze Dörfer der Einheimischen niederzubrennen. Taino-Anführer werden öffentlich hingerichtet. Man will klarmachen, dass es keine Alternative zur Zwangskooperation gibt. So bleibt es also bei dieser fürchterlichen Unterdrückung und die wird noch schlimmer, weil über die nächsten Jahre wird daraus Vernichtung. Wie schlimm es wirklich ist, zeigen Zahlen von damals. Vor der Ankunft der Europäer leben auf der Insel schätzungsweise ca. 30.000 bis 50.000 Taino. Nach Ankunft von Spanien dauert es nur eine Generation, also wenige Jahrzehnte, bis so gut wie die komplette Taino-Bevölkerung, man spricht von über 97%, entweder geflohen oder gestorben ist. Das muss man sich vorstellen, eine für mehr als 1000 Jahre funktionierende, in Frieden lebende Gesellschaft, innerhalb kürzester Zeit ausgelöscht vom europäischen Größenwahn. Kapitel 3. Dunkle Geschichte Teil 2. Die Sklaverei. Das traurige Ende der Taino bedeutet leider nicht das Ende vom Leid auf der Insel, denn die Felder sind noch da. Auch die Minen sind immer noch voller wertvoller Ressourcen und davon werden in den Jahren danach immer mehr gefunden. Deswegen fängt man damals auch übrigens an, die Insel nicht mehr San Juan Bautista zu nennen, sondern Puerto Rico. Das bedeutet nämlich auf Spanisch reicher Hafen. Damit aber noch etwas vom alten Namen bleibt, nennt man die Hauptstadt von nun an San Juan. Um diesen ganzen Reichtum der Insel abzubauen, brauchen die Spanier also erneut viele günstige Arbeitskräfte und fündig werden sie in Westafrika. Dort hat nämlich im letzten Jahrhundert die massive Versklavung begonnen, eine unglaublich fürchterliche Zeit, zu der wir auch mal eine eigene Folge machen sollten. Es entsteht ein regelrechter Handel mit gewaltsam versklavten Menschen. Also da werden Menschen einfach in einen Käfig gesperrt und an den Höchstbietenden verkauft. In meisten Fällen, damit sie halt für denjenigen dann arbeiten können. Und genauso macht es auch Spanien und bringt sie nach Puerto Rico. Und so werden sie dort über Jahrhunderte ebenfalls unterdrückt, ausgebeutet und dazu benutzt, die wertvollen Ressourcen abzubauen. Vor allem Zuckerrohr und Kaffee werden dabei im 18. und 19. Jahrhundert zu besonders wichtigen Produkten. Beides kann nämlich nur in tropischen Ländern wie Puerto Rico sehr gut wachsen. Auch heute kommen übrigens noch mehr als 80% des weltweiten Zuckers aus tropischen Gebieten. In Europa ist es damals der letzte Schrei. Also es ist gar nicht einfach, an das Süßungsmittel zu kommen. Und deswegen ist die Nachfrage sehr viel größer als das Angebot. Daher kann man mit Zucker extrem viel Geld verdienen zu dieser Zeit. Das gleiche Prinzip gilt für Kaffee. Dass auf der anderen Seite der Welt versklavte Menschen aus Afrika dafür aufs Übelste ausgebeutet werden, interessiert viele nicht. Natürlich kommt es immer wieder zu Aufständen der versklavten Menschen, aber auch diese werden mit einer solchen Härte niedergeschlagen, dass die Gegenwehr irgendwann abebbt. Hoffnung kommt für die Menschen vor Ort dann erst spät im 19. Jahrhundert auf. Nach fast 300 Jahren der Sklaverei ist es Abraham Lincoln, haben wir auch schon mal hier im Podcast besprochen, der im Jahr 1865 endlich für ein Ende sorgt. Die Sklaverei wird in den USA abgeschafft. Er erklärt alle Menschen für frei und dadurch wächst auch der Druck international auf andere Länder, die immer noch versklavte Menschen zur Arbeit ausbeuten. So auch Spanien. Als im eigenen Land dann im Jahr 1868 eine Revolution stattfindet, bei der die ziemlich konservative spanische Königin gestürzt wird, gerät dann endlich der Stein ins Rollen. Die neue Regierung schafft im Jahr 1873 die Sklaverei auf Puerto Rico ab. Die Menschen sind auch hier endlich frei. Doch wie ihr anhand der Kapitel dieser Folge merkt, soll diese neue Freiheit nicht besonders lange halten. Denn 25 Jahre später bricht der Krieg zwischen Spanien und den USA aus, den wir schon aus der Philippinen-Folge kennen. Wir erinnern uns, die USA gewinnen und besetzen, genauso wie die Philippinen, auch Puerto Rico. Und damit beginnt Kapitel 4. Dunkle Geschichte Teil 3. USA. Yes, damit beginnt die Herrschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Und man könnte sich an der Stelle fragen, wer damals, also zu dieser Zeit der Machtübernahme, eigentlich die Menschen sind, die auf Puerto Rico leben. Also wer ist davon noch übrig geblieben? Und die Antwort ist sehr vielfältig. Die Bevölkerung besteht zu großen Teilen aus Nachfahren versklavter Afrikanerinnen und Afrikaner, aus spanischen Siedlern sowie auch teils noch aus indigenen Menschen, also ein paar wenig verbliebene Taino, aber auch Völker der Nachbarinseln. Sie alle erleben, wie ihre Insel also erneut den Besitzer wechselt. Statt der spanischen weht nun die US-amerikanische Flagge, doch für die Bevölkerung ändert sich dadurch leider nicht viel zum Guten. Auch die USA sehen in der Insel vor allem eine großartige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Puerto Rico wird zur amerikanischen Zuckerrohrquelle und die Einheimischen werden trotz Ende der Sklaverei zu billigen Arbeitskräften, die auf ihrem eigenen Boden schuften müssen. Wir wollen aber nicht nur die negativen Seiten, von denen es unzählige gibt, hier hervorheben, sondern natürlich passieren auch positive Dinge, die die Bevölkerung damals so ein Stück weit hoffnungsvoll stimmen. Beispielsweise wird das Gesundheitssystem von den Amerikanern ausgebaut. Außerdem bekommen die Puerto Ricaner das Recht auf Meinungsfreiheit. Dazu wird ein 8-Stunden-Tag eingeführt, also nicht mehr Arbeit so lange, wie irgendjemand sagt, dass man arbeiten soll. Und im Jahr 1917 kommt dann noch eine krasse Sache dazu. Eine Sache, die viele Puerto Ricaner gar nicht glauben können. Denn auf einmal erhalten sie die US-Staatsbürgerschaft. Alle von ihnen. Ein ziemlich unglaublicher Schritt, oder? Weil der amerikanische Pass, der gilt damals schon als einer der mächtigsten der Welt. Es fühlt sich für viele nach Freiheit an. Endlich nach Zusammenarbeit statt Ausbeute. Doch dann fällt einigen der Zeitpunkt dieser Neuerung auf. 1917. Bei dem ein oder anderen von euch könnte es an der Stelle schon klingeln. 1914 bis 1918, da passiert ja was ziemlich Schlimmes auf der Erde. Und zwar der Erste Weltkrieg. Und zufälligerweise bekommen alle Puerto Ricaner genau in der Zeit den US-amerikanischen Pass, als die USA in diesen Ersten Weltkrieg eintreten. Und schon kurz danach werden rund 20.000 von ihnen, also meistens sind es junge puerto-ricanische Männer, für das amerikanische Militär eingezogen. Ein Großteil findet sich plötzlich auf umkämpften Schlachtfeldern Europas wieder. Nicht alle von ihnen kehren zurück. Und auch nach dem Krieg gibt es keinerlei Stabilität für das eigene Volk. Im Gegenteil. Ab den 1930er Jahren schaffen amerikanische Behörden auf Puerto Rico sogenannte Programme zur Bevölkerungsbegrenzung. Offiziell wird in Washington behauptet, die Insel sei überbevölkert und wirtschaftlich überfordert. Die Verantwortlichen sagen also sinngemäß, es gäbe zu viele Menschen und zu wenig Wohlstand auf Puerto Rico. Statt aber diese ungerechte Verteilung von Land, Geld und Chancen zu ändern, zielen die Amerikaner auf die Frauen ab. Denn 1937 wird ein Gesetz beschlossen, das Zwangssterilisation von Frauen erleichtert. Das ist ein medizinischer Eingriff, bei dem der Eileiter der Frau durchtrennt wird. Also sie kann dann nicht mehr schwanger werden. Und die Zahl, die jetzt folgt, ist so heftig. Schätzungsweise ein Drittel aller gebärfähigen weiblichen Personen wird bis in die 70er Jahre entweder durch Druck oder meist durch unzureichende Aufklärung sterilisiert. Und es gibt sogar Berichte puerto-ricanischer Frauen, die aussagen, dass sie bei anderen Operationen, also das kann eine Geburt gewesen sein, das kann aber auch irgendein Eingriff gewesen sein, am Bein, am Arm, wo auch immer, dass sie dabei sterilisiert wurden, ohne dass sie davon wussten. Und als das alles innerhalb der einheimischen Bevölkerung die Runde macht, gibt es bei vielen Puerto Ricanern nur noch einen Gedanken. Es reicht. Kapitel 5. Die Revolution und das FBI. Man hat fast das Gefühl zu sagen, endlich entsteht auf Puerto Rico eine ernstzunehmende Unabhängigkeitsbewegung. Auch hier wieder sehr, sehr ähnlich zu den Philippinen, nur soll es ein anderes Ende dieses Mal geben. Wir erinnern uns, die Philippinen sind heute frei, das Land managt sich zum allergrößten Teil selbst. Davon ist Puerto Rico in den 1930er Jahren weit entfernt. Doch unter der Führung eines gewissen Pedro Albizu Campos ist ein Großteil der Einheimischen bereit, alles zu riskieren. Der junge Campos tritt ohne Angst auf, er hält öffentliche Reden, ein Original könnt ihr hier im Hintergrund hören. Er spricht darüber, wie rücksichtslos die USA mit Puerto Rico und seinen Einwohnern umgehen. Dafür gibt es viel Beifall. Auch seine Partei, die Partido Nacionalista, bekommt schnell großen Zuspruch und Reichweite. Sogar internationale Zeitungen bekommen davon mit. Sie sprechen von der puerto-ricanischen Revolution. Und natürlich erreicht diese Kunde auch Washington. Die US-amerikanische Regierung bekommt sofort große Angst, denn ähnlich wie die Spanier ein paar Jahrhunderte zuvor, wollen auch sie die Kontrolle über die sehr wichtige Insel nicht verlieren. Ganz besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, denn der darauf folgende offene Konflikt mit der Sowjetunion, also der Kalte Krieg, hält das Land in Atem. Und Puerto Rico ist für Amerika ein extrem wichtiger Schlüssel Um das zu erklären, findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes eine Weltkarte, die nochmal die genaue Lage der Insel zeigt. Wie man sieht, ist Puerto Rico sowas wie die letzte Bastion, also die letzte Verbindung vor dem gigantisch großen Atlantik. Und das ist ein Ozean, der schwer zu kontrollieren ist, vor allem was Kriegsschiffe und U-Boote angeht. Die puerto-ricanische Revolution ist also für die USA eine große Gefahr. Eine Unabhängigkeit würde extrem viel Macht nehmen. Also kreiert Washington einen perfiden Plan. Von 1945 bis 1987, also mehr als 40 Jahre lang, schleust die USA hunderte FBI-Agenten undercover in das Land ein. Diese beginnen dann, sich mit den Einheimischen anzufreunden. Sie treten politischen Parteien bei. Sie tun so, als würden sie selbst die Revolution unterstützen. Doch in Wahrheit schreiben sie alles auf. Alles. Wirklich alles. Es geht natürlich vor allem um einheimische Menschen, die Revolutionsgedanken haben, also die Pläne treffen oder politische Vorhaben schildern, aber auch noch viel schlimmer, alles Private ebenfalls, also alles, was man rausfinden kann, das Lieblingsessen, die aktuelle Frisur, sexuelle Vorlieben, welche Verhältnisse sie zu Freunden, zu Familie, zur Ehefrau, zum Ehemann haben, all das wird in den sogenannten Carpetas aufgeschrieben. Das sind über 100.000 geheime Akten über puerto-ricanische Menschen. Diese bekommen davon natürlich nichts mit, bis sie gegen sie eingesetzt werden. Zum Beispiel werden revolutionsnahe Personen aus staatlichen Jobs gekündigt. Über diese haben die USA nämlich logischerweise große Macht. Dazu bekommen Familien anonyme Hinweise über die Vorhaben von Brüdern, Schwestern, Eltern. Und was dann passiert, wenn das rauskommt, sind teils echt heftige Strafen. Es beginnt also ein düsteres Spiel aus geheimer Beschattung und dann oftmals anonymer und auch öffentlicher Bedrohung. Die USA tun alles dafür, um diese Revolutionsbewegung im Keim zu ersticken. Und ich meine, stellt euch das mal vor. Ihr wollt eigentlich nur faire Bedingungen für das Land, in dem ihr lebt. Ein Land, das in der Vergangenheit schon so viel ertragen hat. Und im Gegenzug dazu werdet ihr unter ständige Beobachtung gestellt und Tausende werden offen angeprangert. Tausende ist eigentlich noch viel zu niedrig gewählt, die Zahl, weil freigegebene Unterlagen zeigen heute, wie gewaltig dieses System damals ist. Zehntausende Namen landen in geheimen Dateien. Teilweise reicht dabei schon die Mitgliedschaft in einer kritischen Gruppe oder das öffentliche Zeigen patriotischer Symbole, um erfasst zu werden. Und so gelingt es den USA tatsächlich, dass jegliche Revolution in Puerto Rico ausbleibt. Im Jahr 1987 kann das FBI das geheime Programm dann sogar einstellen, denn mittlerweile ist es so, die Konsequenzen, die drohenden, sind so groß, dass sich die allermeisten Menschen gar nicht mehr trauen, für die puerto-ricanische Unabhängigkeit einzustehen. Und damit endet die dunkle Geschichte von Puerto Rico nicht viel weniger düster, als sie angefangen hat. Denn das Land ist heute sowas wie eine moderne Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika. Zusammenfassung: Als die ersten Menschen die viertgrößte Karibikinsel erreichen, die wir heute als Puerto Rico kennen, entsteht zunächst ein friedliches Miteinander. Über viele, viele Jahrhunderte entwickelt sich eine eigene Kultur, die der Taino. Doch als im Jahr 1493 Christoph Kolumbus die Insel erreicht und sie für Spanien in Besitz nimmt, ändert sich leider alles. Mit der Kolonisierung beginnt eine brutale Zeit der Zwangsarbeit, die viele Einheimische nicht überleben. Spanien macht Puerto Rico, wie die Insel später aufgrund ihres Reichtums genannt wird, zu einem Schauplatz für Goldabbau und Landwirtschaft. Und als wäre das nicht schlimm genug, bringen sie dann auch noch neuartige Krankheiten in das Land, die in Kombination mit der Ausbeutung dazu führen, dass die indigene Bevölkerung, die man vorher auf bis zu 50.000 Menschen schätzt, bis auf wenige Einzelne innerhalb weniger Jahre zurückgeht. Der allergrößte Teil stirbt, ein paar wenige fliehen.
Da Spanien aber weiterhin die üppigen Rohstoffe haben will, bringen sie nun versklavte Menschen aus Afrika nach Puerto Rico. Über Jahrhunderte arbeiten diese auf Zucker- und Kaffeeplantagen sowie auch in Minen unter ebenfalls, egal wo, extrem harten Bedingungen. Erst 1873 wird die Sklaverei auf der Insel dann offiziell abgeschafft und 25 Jahre später kommt es dann zu einem Ereignis, das sie erneut stark prägen wird. Und zwar verliert Spanien den Krieg gegen die USA und muss Puerto Rico abtreten. Das nächste düstere Kapitel beginnt, denn die Vereinigten Staaten kontrollieren nun die Wirtschaft und entscheiden über wichtige politische Regeln auf der Insel. Als im 20. Jahrhundert deshalb dann Unabhängigkeitsbewegungen wachsen, beginnt das FBI über Spionage, das System von innen heraus zu untergraben. Vor allem durch heftige anonyme und auch öffentliche Einschüchterungsmaßnahmen gelingt es ihnen so, jeglichen Widerstand im Keim zu ersticken. Auch deshalb ist Puerto Rico bis heute kein eigener Staat und auch kein gleichberechtigter Bundesstaat der USA, sondern einfach nur ein sogenanntes Unincorporated Territory. Das bedeutet, die Menschen dort sind zwar US-Staatsbürger, aber sie haben sehr viel weniger Rechte als beispielsweise die Einwohner Floridas. Sie dürfen nicht an Präsidentenwahlen teilnehmen, ihre Vertreter in Washington haben keine Stimme im Kongress. Auch Entscheidungen über Gesetze, Handel, Einwanderung, Außenpolitik liegt alles nicht in der Hand von Puerto Rico selbst, sondern in der USA. Ach, Freundinnen und Freunde des Wissens, das war irgendwie tough, das alles zu hören, oder? Und also ich wäre super gern mit was Positivem hier jetzt noch rausgegangen aus der Zusammenfassung, aber boah, wenn man sich das alles so anguckt, dann gibt es einfach leider überwiegend Negatives zu erzählen. Und umso krasser finde ich es, dass puerto-ricanische Menschen, ich habe auch ein, zwei kennengelernt, einen irgendwie immer mit ihrer Lebensfreude fast so mit anstecken. Das ist so krass mit Reggaeton, Salsa, mit wunderschönen Landschaften. Damit verbinde ich irgendwie dieses Land. Und dann ist es krass zu hören, was die Insel für eine Vergangenheit hat. Natürlich wollen wir trotzdem noch auf ein, zwei positive Dinge eingehen. Zum Beispiel hat der Dollar sich als sehr wirtschaftlich stabile Währung bewiesen, logischerweise schon seit längerer Zeit. Davon profitiert auch Puerto Rico. Während Corona haben die USA dann auch das Land unterstützt und danach wieder den Tourismus gestärkt, damit die Menschen vor Ort auch eigene berufliche Möglichkeiten haben. Aber selbst wenn man diese so paar positiven Aspekte hört, bleibt irgendwie ein extrem fader Beigeschmack, oder? Also, dass diese Insel einfach so behandelt wird, als wäre sie schon immer das Eigen der Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl sie es ja logischerweise nicht ist. Und damit wird die Selbstbestimmung von 3,2 Millionen Puerto Ricanern und Puerto Ricanerinnen stark eingeschränkt. Irgendwie schade. Wir sind an der Stelle sehr auf eure Meinung gespannt und natürlich auch wieder auf eure Fragen zur Karibikinsel. Und damit kommt hier wieder ein Switch, den ihr mittlerweile wahrscheinlich alle schon ziemlich gut kennt. Und zwar schauen wir uns mal an, was ihr alles wissen wolltet zur letzten Folge, als es um die Corona-Pandemie ging. Und da kam so einiges und teilweise auch Dinge, die man kritisch hinterfragen sollte. Damit möchte ich an dieser Stelle auch anfangen. Es kamen nämlich Kommentare von Leni, Lars-IG oder auch Ramboxer44. Und sie alle haben in ähnlicher Form geschrieben, dass wir über den Ursprung des Virus ja falsch berichtet hätten, weil es gesicherte Quellen gäbe, die den Ursprung in einem chinesischen Labor verorten. Manche haben sogar geschrieben, dass dieses Labor dies sogar zugegeben hätte. Und an der Stelle möchte ich euch einmal, also natürlich nicht jeden von euch, aber dies werden schon diejenigen wissen, die auf dies zutrifft. Ich möchte euch bitten, wirklich ganz genau eure Quellen zu überprüfen und nicht einfach alles zu glauben, was man auf TikTok oder sonst wo im Internet liest oder hört. Es gibt aktuell, Stand März 2026, keine einzige vertrauenswürdige Quelle, die bestätigt, dass das Virus in einem Labor gezüchtet wurde. Ja, es gibt Theorien dazu, die teilweise sogar bis ins FBI oder bis in den BND gehen, aber das sind Theorien, die nicht auf wissenschaftlicher Arbeit fußen. Wir haben das ja schon mal erklärt. Alles, was wir hier darstellen und erzählen, das basiert auf echten wissenschaftlichen Quellen. Und die allermeisten davon sind staatlich komplett unabhängige Forschungsarbeiten oder Studien oder wissenschaftliche Berichte. Also die haben nichts mit einem Unternehmen oder einem Staat zu tun. Also es bringt denen nichts, irgendeinen Quatsch zu erzählen. Ein Beispiel dazu ist das Nature Medicine Journal. Das ist eine der weltweit vertrauenswürdigsten, renommiertesten und einflussreichsten wissenschaftlichen Fachzeitschriften im Bereich der biomedizinischen Forschung. Und dieses Journal kommt mit Rückbezug auf über 30 Quellen zum Ergebnis, dass das Coronavirus mit einer nahezu 100%igen Wahrscheinlichkeit kein Laborresultat gewesen sein kann. Und schon gar nicht, dass das Virus oder die dazugehörige Pandemie absichtlich manipuliert und freigelassen wurde. Also das haben wir auch ein-, zweimal gelesen. Leute, bitte, 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 schaut euch eure Quellen in Ruhe an und schaut, ob das wirklich vertrauenswürdig ist. Wir haben euch auch den Artikel von dem Nature Journal mal als Nummer 2 in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr dann sehen, wie gute, vertrauenswürdige wissenschaftliche Arbeit aussieht. Also wirklich... Nochmal, bitte, bitte, bitte nicht einfach irgendeinen Quatsch glauben, der im Internet erzählt oder irgendwie geschrieben wird. Hinterfragt das immer alles. Vor allem auch, bevor ihr etwas dann im Internet weiter teilt. Und ich selbst will an der Stelle auch nicht sagen, dass es hundertprozentig sicher ist, dass es diesen zoonotischen Spillover, also was wir letztes Mal erklärt haben, von Fledermaus zu Mensch genauso gegeben hat. Denn auch dafür gibt es keinen hundertprozentigen Beweis. Allerdings ist es schlichtweg Quatsch zu sagen, dass es sicher sei, in einem chinesischen Labor sei es zu einem Unfall gekommen. Das ist an der Stelle das Wichtige. Ich habe jetzt ewig lang für diese eine Frage gebraucht, aber es war mir sehr, sehr wichtig, das einmal klarzustellen. Und Frage 2 passt leider auch zu dem Thema. Sie kam auch häufiger, beziehungsweise eine Anmerkung, die häufiger kam, und die hat mich vorsichtig formuliert persönlich verärgert. Manche haben nämlich geschrieben, dass wir wohl bei der Corona-Folge zu sehr von Fritz und der ARD kontrolliert worden sind. Also das, was wir sagen dürfen. Da war auch wieder ganz viel Verschwörungstheorie und alles mit drin. Und das will ich auch nochmal kurz hier klarstellen. Wir als Team hinter Wissen mit Johnny definieren den Inhalt aller Folgen, also den Aufbau, worüber wir reden wollen, was wir für wichtig erachten, was halt reingehört, was wir aber auch aus Zeitgründen rauslassen müssen, das alles entscheiden wir im Team komplett autark. Also wir machen das alleine, da spricht niemand von der ARD mit rein oder verbietet irgendwas. Alle Entscheidungen treffen wir auf wissenschaftlicher Basis eigenständig. Die ARD prüft im Nachhinein lediglich, ob alle Informationen, die wir gefunden und zusammengetragen haben, auch wirklich der Wahrheit entsprechen. Also sie machen einfach nur einen Double-Check. Da wird aber von denen nichts irgendwie dazugeschrieben oder rausgestrichen, was sie nicht irgendwie wollen, dass wir das sagen. Das ist alles Quatsch. Und das gilt für egal welche Folge in der Vergangenheit, für diese und auch für alle zukünftigen. Auch das bitte unbedingt merken. Für alle, die da irgendwie in die Richtung was geschrieben haben. So, und jetzt kommen noch ein paar normale Fragen. Frage Nummer 3 hat uns auch schon direkt in der Hinsicht viel besser gefallen, weil sie viel mehr mit der tatsächlichen Materie zu tun hat. Und sie kam unter anderem von Vitus. Johnny, wie entstehen eigentlich neue Viren? Und das ist eine sehr smarte Frage. Also, Viren vermehren sich, indem sie sich teilen. Also, indem sie sich quasi kopieren, wie alle Zellen, das haben wir ja schon mal festgestellt. Beim Kopieren passieren dann aber manchmal kleinere Fehler, ähnlich wie wenn man, keine Ahnung, beim Tippen nicht auf sein Handy guckt, dann kann man schon mal abrutschen. Und diese Fehler sorgen dann für neue Varianten der Viren. Man spricht auch manchmal in dem Kontext von Mutationen und einige davon verschwinden sofort, andere können aber auch eine weltweite Pandemie auslösen. Die vorletzte Frage, Nummer 4, weil yes, ja, heute 5 Stück, hat uns Simon gestellt. Er möchte wissen, wie stark eigentlich Nordkorea vom Virus, also von der Pandemie betroffen war, weil es ist ja ein sehr, sehr abgeschottetes Land. Kann es sein, dass es dann dadurch gar keine Fälle dort gab? Und ja, auch wieder extrem spannende Frage. Nordkorea hat ja sehr, sehr gesicherte Grenzen, aber das Land besitzt keinen Zauberschutzschild. Denn trotzdem hat ja zum Beispiel Handel stattgefunden. Oder es gab auch Grenzkontrollen oder Menschen, also hochrangige Regierungsbeamte zum Beispiel, die raus und rein gereist sind. Und wie schnell und stark die Pandemie sich dann in Nordkorea ausgebreitet hat, können wir heute zwar nicht sicher sagen, weil das Land eben keine verlässlichen Zahlen rausgegeben hat. Sie haben immer wieder gesagt, nee, wir haben keinen einzigen Fall. Aber interne Berichte, die irgendwann geleakt wurden, zum Beispiel aus dem Jahr 2022, haben dann von auffällig vielen Fieberfällen, unter anderem mit Geruchs- und Geschmacksverlust, berichtet. Und ja, das kommt einem dann schon alles sehr bekannt vor und klingt nach Corona. Und damit, last but not least, Frage Nummer 5 von Nadine RPPN. Johnny, gibt es denn eigentlich schon erste Erkenntnisse, ob die Zeit während der Lockdowns etwas in uns, also in unserer Gesellschaft, verändert hat? Nadine schreibt danach, dass sie zum Beispiel vor der Pandemie viel Gesellschaft, Umarmung und so weiter total gemocht hat und jetzt ist sie sehr, sehr schnell überreizt und kann viele Berührungen gar nicht mehr ab. Kann das eine Folge sein? Und ja, also erstmal danke Nadine, dass du das mit uns teilst. So wie dir ging bzw. geht es tatsächlich Tausenden von Menschen. Das zeigen übrigens auch Studien. Zum Beispiel, dass die Lockdowns bei vielen zu einem länger anhaltenden Wunsch nach sozialem Abstand geführt haben. Also dass man irgendwie gemerkt hat, naja, mein eigener Körper, dem geht's irgendwie besser ohne zu viel extrem direkten Kontakt, vor allem zu fremden Menschen. Viele Verhaltensforscher erklären das darüber, dass es quasi vom Körper gelernt wird in dieser Zeit, also dass jede Berührung ein Risiko sein kann. So ging es ja vielen in der Pandemie. Und dieser Wunsch nach weniger engem Kontakt ist dann sowas wie die Folge. Das muss aber jetzt erstmal nichts Schlechtes bedeuten. Nur wenn es dich oder euch stark stört oder belastet, dann kann eine Behandlung davon, zum Beispiel in einer Psychotherapie, sinnvoll sein. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir haben uns dafür aber noch eine kleine Besonderheit irgendwie hier zum Abschluss überlegt, weil alles ist gerade so ein bisschen besonders. Und zwar werden wir in der Abstimmung diese Woche nur 6 Personen haben. Über eine davon werden wir dann nächste Woche ausführlich sprechen. Und folgende haben wir vorbereitet. Als erstes Cristiano Ronaldo. Müssen wir wahrscheinlich keinem erklären, wer das ist. Vielleicht der erfolgreichste Fußballer der Geschichte, der wird vor allem für Disziplin, Ehrgeiz und eine zweifelhafte Popularität bekannt und zur globalen Sportikone. Dann haben wir weiter in einer anderen Sportart Michael Schumacher, 7-facher Formel 1 Weltmeister. Wenige prägen den Sport so sehr wie er, doch dann erleidet er im Jahr 2013 einen schweren Skiunfall, der sein Leben für immer verändert. Als nächstes haben wir Nikola Tesla, also weg vom Sport, zu einem Erfinder. Seine Ideen zu Wechselstrom und Energie sorgen für ganz schön krasse Erfindungen heute. Also darüber könnten wir reden. Als viertes dann haben wir eine ganz andere Richtung und zwar Kanye West. Leute, also ich selbst war früher großer Fan, also besonders in den 2000er Jahren, da wo ich halt jung war. Heute ist er ganz schön abgedreht. Wir könnten einmal darüber sprechen, wie das alles passiert ist. Und ich merke gerade, der Kontrast wird immer krasser. Als nächstes haben wir nämlich nach Kanye West natürlich wen? Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Der ist entscheidend für den Wiederaufbau und auch die Westbindung der jungen deutschen Demokratie zuständig. Wie das alles kam, könnten wir auch einmal bei ihm besprechen. Und als letztes haben wir noch einen Künstler, einen ziemlich tragischen Künstler, und zwar Chester Bennington. Kennt ihr wahrscheinlich, Frontsänger der Band Linkin Park mit einer unglaublich prägnanten Stimme. Und sein Tod, sein Suizid im Jahr 2017 schockiert Millionen von Fans. Auch das könnte man alles einmal ausführlich erzählen. Wir sind sehr gespannt, für wen ihr euch entscheidet. Und solltet ihr euch jetzt fragen, hä, warte mal, Johnny, das waren doch gerade nur Männer. Ja, dann darf ich euch antworten. Ja, genau. Denn um die genauso wichtigen Frauen der Geschichte kümmert sich ja auch meine Schwester. Wissen mit Zoe heißt der Podcast. Falls ihr ihn noch nicht gehört habt, hört doch mal rein. In der letzten Folge ging es um eine sehr krasse Leistungsschwimmerin, die mit ungefähr 30 Jahren schon mal was vorhatte, was ihr dann erst mit 64 gelingen soll. Ein Rekord für die Ewigkeit. Den Link zu Wissen mit Zoe findet ihr als Nummer 3 in den Shownotes. Und damit jetzt aber hier nix wie Schluss. Ich mach's jetzt kurz, weil wir sind schon lange über der Zeit. Wiederhören, nächsten Sonntag, 23:59. Viel Liebe für euch alle. Und für weniger Wissen, keine Zeit, ihr wisst schon.
Fritz ist eine Produktion des RBB.